Wir brauchen Offenbarung über, was das bedeutet, dass Christus lebendig gemacht wurde aus den Toten und wir zusammen mit ihm. Das kann man nicht mit Worten alleine erklären. Wir brauchen Offenbarung. Und Gott will und kann es uns zeigen. Und es geschieht, das ist einer der Punkte dieses Gebetes. Aber da sind noch ganz andere Dinge. Und die wollen wir auch noch kurz einmal anschauen. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Gott will uns in Klarheit versetzen über die Hoffnung seiner Berufung. Und der einzige Grund, warum die Gemeinde so schwach ist, weil sie darüber fast keine Offenbarung hat. Wenn wir anfangen zu sehen, worum es eigentlich geht und was es bedeutet, vor Gott zu stehen, Gottes Angesicht zu sehen, sich an ihm zu freuen, ohne Ende, ohne Langeweile und immer wieder fasziniert zu sein und immer wieder Neues zu sehen von ihm und immer wieder hingerissen und begeistert und ergriffen zu sein und diese Mischung aus Staunen und Dankbarkeit und Mann, und das ist alles wirklich wahr, ich bin im Himmel, da ist er, da sind seine Wundmale, es ist alles wahr, ich bin im Himmel, ich hab's geschafft und nie wieder komme ich dahin zurück, wo mich unbezahlbare Rechnungen erschrecken wollen, wo mich ungläubige Gläubige in die Mangel nehmen wollen, wo die falschen Brüder mich drangsalieren wollen oder wo das Wetter nicht so will, wie ich es gerne hätte und all die vielen tausend Kleinigkeiten, die uns hier plagen wollen. Der Tag kommt, wo das alles fertig ist und nie wieder uns berühren wird. Jede Träne wird er abwischen, da wird kein Schmerz mehr sein, kein Leid, kein Geschrei. Nur noch Freude pur. Und die wird immer wieder frisch sein. Wir werden nicht sagen, nach drei Ewigkeiten, weißt du, jeden Tag Freude. Das hält ja keiner aus. Wir müssen auch mal wieder einen depressiven Tag haben. Gibt es denn nicht eine Ecke im Himmel, wo man mal wieder so richtig heulen kann und selbstmitleidig sein kann und irgendwie frustriert sein kann? Damit ich am nächsten Tag dann wieder die Herrlichkeit neu genießen kann. Gott ist frisch. Und seine Gnade ist neu jeden Morgen. Und es wird kein Ende sein an sich, satt sehen an ihm. Freude ohne Ende, pur. Wir brauchen Offenbarung über den Himmel. Und wenn wir das bekommen, bewirkt das eine völlige Umstrukturierung unseres Lebens und eines Umbaus unserer Werte. Ich weiß nicht, ob du dich jemals gefragt hast, wo die Christen diese Kraft hergenommen haben, solchen Preis zu bezahlen, so ein Opfer zu bringen. Wenn du apostolisch-neutestamentliches Christsein vergleichst mit heutigen Christsein, eins der herausragendsten Unterschiede ist ihre Bereitschaft, Opfer zu bringen für das Reich Gottes. Das ist eins der herausragendsten Unterschiede. Und diese Dinge, die wir hier jetzt anschauen, die liefern uns den Schlüssel. Wo kommt die Kraft zum Ausharren her? Wo kommt dieses Festhalten an der Hoffnung her? Wo kommt diese Willigkeit her, um seines Namens willen zu leiden? Aus einer einzigen Quelle, die Offenbarung des Himmels. Und das zeige ich euch jetzt an einigen Beispielen in der Bibel. Und du wirst das schnell verstehen. Wir gehen einmal zu Hebräer Kapitel 10. Oh, das ist so wunderbar, so tief, so wichtig. Hebräer Kapitel 10. Vers 34, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Hier spricht Paulus, oder der Schreiber des Hebräerbriefes, und es gibt nicht geringe Gründe für mich zu glauben, dass das Paulus ist, auch wenn das sehr umstritten ist. Das ist aber nicht wichtig. Er spricht hier zu Gläubigen, jüdischen Gläubigen, die verfolgt wurden um ihres Glaubens willen. Und dann beschreibt er, was passiert ist, und er beschreibt, wie sie reagiert haben. Und hör dir das an. Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden aufgenommen. Das heißt, irgendwann kamen die Obrigkeiten oder der Mob oder was weiß ich, und sie haben das Haus angezündet oder einfach gesagt, so, Amtssiegel drauf, beschlagnahmt, ihr dürft nicht mehr in euer Haus, das ist jetzt dem Gemeinwesen der Stadt übereignet, ihr könnt sehen, wo ihr bleibt, das Haus habt ihr jetzt verloren. Das ist schlimm für eine Familie. Von einem Moment auf den nächsten das Haus zu verlieren. Und was haben diese Leute getan? Die haben sich gefreut. Entschuldige bitte, das ist nicht normal. Jeder würde das Heulen kriegen und dem Haus nachtrauern und sich Sorgen machen. Ja, und wie geht das jetzt weiter und wo sollen wir jetzt leben und wer kümmert sich um mich? Und diese Leute reagieren total weltfremd. Sie reagieren mit Freude auf den Verlust ihres Hauses. Ich bin überzeugt davon, wenn bis dahin die Nachbarn noch Zweifel hatten, was mit dieser neuen Sekte ist und ob da was dran ist. Ja, das ist Christsein, war ja eine neue jüdische Sekte. So haben das die anderen gesehen. Passt und ob das wirklich was bringt und ob das wirklich irgendwie eine bessere Art von Leben ist. Aber in dem Moment, wo sie die Familie gesehen haben, denen das Haus weggenommen wurde und die stehen auf der Straße, fassen sich an die Hände, schauen nach oben, sagen, Vater, wir preisen dich, wir lieben dich, wir sind glücklich in dir. Da haben die Nachbarn gesagt, es gibt Gott, es ist real. Es gibt keine andere Erklärung für so etwas. Entweder die sind psychisch vollkommen krank, oder die haben etwas, was wir nicht haben. Da ist eine Kraft, die sie durchträgt durch solches furchtbares Leiden. Warum konnten die in dieser Situation sich freuen? Die Bibel sagt das ganz, ganz klar. Warum konnten sie sich freuen, als ihre Güter ihnen genommen wurden? Da ihr wisst, da sage ich es mit anderen Worten, da ihr in Offenbarungserkenntnis lebt, da ihr in geistlichen Realitäten zu Hause seid, nicht euch erinnern könnt über eine Predigt über den Himmel, sondern ihr lebt in der Gewissheit des Himmels. Ihr lebt, das ist das Eigentliche, dafür lebt ihr. Und in ganz kurzer Zeit werden wir sowieso alle da sein und werden ein unglaubliches, unbeschreibliches Leben führen in ewiger, ununterbrochener Glückseligkeit. Und der Himmel war so nah und war so real und so lebendig. Sie brauchten nur hochschauen und hatten wieder neu im Heiligen Geist diese Sicht. Da ist der Himmel, da ist der Vater, der nicht nur tröstet, sondern der uns überreich belohnt für unsere Hingabe an seinen Sohn. Und wir werden keinen Mangel haben, wir werden nichts vermissen, wir werden alles haben, was wir brauchen. Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Die Leute schauten auf und sagen, dieses Haus wird uns niemand wegnehmen. Diese Güter, die wir im Himmel gesammelt haben, diese Schätze, die wir dort aufgesammelt haben, die wird niemand uns wegnehmen. Und die bleiben bei uns. Und die sind so real. Wir müssen nur aufschauen und uns sie anschauen. Dann erzeugen sie so eine Ermutigung und so eine Kraft. Kannst du hier sehen, wie die Realität des Himmels ihnen Kraft gegeben hat, durch Verfolgung und durch Beraubung zu gehen? Nicht nur, dass sie das irgendwie zähneknirschend ertragen konnten, sondern völlig unvernünftig in den Augen der Welt reagieren konnten und konnten sich freuen. Sie konnten sich freuen. Sie waren ein lebendiges Beispiel dafür, dass der Himmel real ist. Gehen wir weiter. In den nächsten Schriftstellen ist es immer das gleiche Prinzip. Sehen wir uns jetzt Hebräer 11 an. Mose. Oh, ich weiß nicht, aber mir macht das so viel Spaß. Das ist so wunderbar. Das ist das Leben, nach dem ich mich ausstrecke. Das ist das Leben, was ich haben will. Alles andere ist nicht das Wirkliche. Durch Glauben, Vers 24, weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Du weißt, Mose war Israelit, aber durch kunstvolle Umstände, die Gott arrangiert hat, wuchs er auf im Palast des Pharao, während seine Landsleute wie Sklaven geschlagen und geschunden wurden und getrieben wurden und ein furchtbares Leben hatten. Und man kann sich vorstellen, wenn sie da diese Arbeit machen mussten, da Ziegel brennen und all diese Dinge dort für Pharao verrichtet. Ab und zu schauen sie auf und sehen dort diesen prunkvollen, gewaltigen Palast vom Pharao und sagen, was für ein elendes Leben führen wir. Ich wünschte, ich könnte einen Tag einmal in diesem Palast leben, in dieser Üppigkeit, in diesem Glanz, in dieser überreichen, unendlichen Versorgung. Einen Tag nur damals sein. Und irgendwann kommt Mose runter und sagt, ich bin ausgezogen, ich habe es hinter mir gelassen, ich habe die Brücke abgebrochen. Ich gehe nie wieder zurück, ich werde jetzt bei euch sein. Leute haben gesagt, was hast du gemacht? Du hast den Palast gehabt, du hast da gelebt und du hast das freiwillig aufgegeben und tauscht den Palast ein gegen dieses Sklavendasein. Du weißt nicht, was wir hier haben. Das ist doch nicht normal, Mose, das ist doch nicht vernünftig. Wie kann jemand in diesem Prunk leben und das freiwillig loslassen für ein Sklavendasein? Das war eine große Denksportaufgabe für sie. Wie kann so etwas sein? Wie kann ein Mensch eine solche unvernünftige Entscheidung treffen? In ihren Augen war das sicherlich total unvernünftig. Die Bibel erklärt, warum konnte Mose eine solche Entscheidung treffen und warum war die aus seiner Sicht absolut vernünftig, überhaupt nicht unvernünftig. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Siehst du es? Wenn Israel verglichen hat, haben sie ihr Sklavendasein mit dem Palast verglichen. Wenn Mose die Sache angeschaut hat, hat er den Palast gesehen und hat die Belohnung im Himmel gesehen. Und dann hat er gesagt, was soll ich hier in dieser maroden Hütte? Das ist, was auf mich wartet. Und wenn ich dieses erbärmliche Leben im Luxus loslasse, kriege ich den Himmel. Aus seiner Sicht war das die einzig logische Entscheidung. Aber weil sie nicht den Himmel gesehen haben, sondern nur ihr Elend und den irdischen Palast, war für sie das genauso logisch, man müsste sich für den Palast entscheiden. Aber Mose hatte eine andere Perspektive. Für ihn war die Belohnung im Himmel eine Realität. Und er konnte abwägen, hier ist dieser erbärmliche Palast. Klar, ein paar goldene Wasserhähne und was weiß ich. Da oben ist der Himmel, da laufe ich auf Gold. Da sind die Straßen aus Gold. Und da ist eine Belohnung, die niemals verwittert, vergeht, verrostet oder mir weggenommen wird. Und sie wird immer bei mir sein. Und diese Belohnung ist so viel größer als dieser erbärmliche Palast. Er konnte diese Entscheidung, diese Wahl treffen, weil der Himmel für ihn eine Realität war. Und das war das Geheimnis der ersten Christen. Gehen wir zu Römer 8. Und wenn du ein Lesezeichen hast, tu es ruhig bei Hebräer 11 rein. Da müssen wir nochmal hin. Aber jetzt Römer Kapitel 8. Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Nur erst bis dahin. Was sind die Leiden der jetzigen Zeit? Hinrichtung, Folter, Qual, Gefängnis, gejagt zu werden wie die Tiere. Keine Rechte zu haben. Das waren die Leiden der jetzigen Zeit, durch die die Christen gegangen sind. Nicht nur Paulus. Eben haben wir gesehen, den Raub ihrer Güter haben sie erlitten. In großer Breite ist das passiert. Und dann stellt sich Paulus hin und sagt, ach weißt du, das ist alles gar nicht so schlimm. Die Leiden dieser Zeit, das fällt doch alles gar nicht ins Gewicht. Wie bitte? Das fällt nicht ins Gewicht? Wie kann der sowas Grausames sagen? Das ist doch schlimm, was da passiert ist. Das ist doch absolut furchtbar. Er vergleicht die Leiden, durch die die Gläubigen gehen mussten, mit etwas anderem. Und wenn er dann da auf der einen Seite die Leiden sieht und auf der anderen Seite die zukünftige Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Diese beiden Dinge konnte er gleichzeitig sehen. Nicht nur das Sichtbare, nicht nur das Leiden, sondern die Herrlichkeit, die an den Kindern Gottes offenbart wird, die auf uns wartet im Himmel, die war für ihn eine Realität. Und er sagte, ja, wenn ich die beiden Dinge vergleiche, dann ist völlig klar, das bedeutet überhaupt nichts, dieses Leiden. Das muss man nicht weiter bedenken. Dann muss man sich gar nicht weiter mehr aufhalten. Wenn wir Schreiber eines neutestamentlichen Briefes gewesen wären, was hätten wir aufgezählt, durch was wir alles gegangen sind? Was hätten wir aufgezählt? Eines Morgens wachte ich auf und irgendein Christenhasser hat mit seinem Schlüssel an meinem Auto quer über die Tür einen Kratzer gemacht. Oh, wie musste ich leiden für Christus? Eines Morgens kam ich in die Kapelle und die Heizung war ausgefallen und es war nur noch 17 Grad. Wir würden Dinge aufzählen, wo Christen aus der dritten Welt sagen, habt ihr noch alle? Ist es noch irgendwie normal bei euch? Ihr habt 17 Grad und beklagt euch, wir treffen uns draußen in der Höhle und da ist es bitterkalt und keiner verpasst den Gottesdienst mitten im Winter. Die zukünftige Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll, war für Paulus und nicht nur für Paulus, für die ersten Christen eine Realität. Und sie schöpften Kraft und Ermutigung und Trost aus dem Aufschauen zum Himmel. Und haben gesagt, es lohnt sich weiterzugehen, es lohnt sich dran zu bleiben, es lohnt sich auszuharren, es lohnt sich durch diese Dinge durchzugehen, weil da etwas Gewaltiges auf uns wartet. Und das ist uns so real und so kostbar und so wunderbar, dass wir bereit sind, durch das und durch noch viel Schlimmeres durchzugehen. Das war die Mentalität der ersten Christen. Sie lebten in der Dimension der Offenbarung. Der Himmel war eine Realität für sie. Wie Jesus gesagt hat, wenn ihr verfolgt werdet, komm, wir lesen das mal, Lukas 6. Lukas 6, Vers 23. Und lehnen wir ruhig ab Vers 22. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und euch schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Sie sollen sich nicht freuen über das Leiden, sondern sollen aufschauen und sagen, da ist so eine Belohnung. Und weil die so gewaltig ist es nichts, durch dieses Leiden zu gehen. Es lohnt sich, um dieser Belohnung willen das zu ertragen. Es lohnt sich. Siehst du, wie Jesus gesagt hat, man kann durch Leiden nur gehen, wenn einem der Lohn im Himmel real ist. Das ist die ganze Zeit meine Betonung. Die Kraft zum Leiden, die Kraft zum Durchhalten kam aus einem Lebensstil in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der ihnen den Himmel und die Bilder des Himmels groß gemacht hat. Und wenn dieses Prinzip des Überwindens durch Schauen des Himmels damals funktioniert hat, wird es morgen für uns auch wieder funktionieren. Und so wie der Anfang des Christseins war, so wird das Ende sein. Und es erwartet uns eine entsetzliche Verfolgung. Und ich hoffe, du hast schon durch dein Schriftstudium diese Idee, ach, wir machen uns keine Sorgen, bevor es hier richtig eng wird und richtig schwierig wird, kommt der Herr sowieso und entrückt uns. Und dann kann hier unten passieren, was will, nach uns die Sintflut. Wir werden sowieso entrückt. Ich hoffe, dass durch aufmerksames Bibelstudium dieser Mythos, der aus Amerika kam, schon gekillt wurde in dir. Und wenn nicht, dann tu es bitte bald. Meine Aufgabe ist, die Gemeinde auf Verfolgung vorzubereiten. Das ist meine Aufgabe. Aber das kommt nicht, indem wir von Verfolgung, Verfolgung, Verfolgung reden, sondern indem wir die Menschen in die Reife bringen und ihnen Schlüssel in die Hand geben, wie sie überwinden. Und überhaupt, wenn das deine Idee ist, du, bevor es hier richtig schlimm wird, weißt du, Gott wird uns einfach herausretten. Versuch mal, mit dieser Botschaft nach China zu gehen, in die Untergrundgemeinde. Und sagt denen, macht euch keine Sorgen, bevor das richtig ernst wird. Kommt Jesus und nimmt uns raus und bringt uns in den Himmel. Es ist schon richtig ernst. Und das ist typisches Wohlstandsevangelium, wo Gott dazu da ist, uns es so bequem und so nett und so angenehm wie möglich hier auf Erden zu machen. Das hat mit Evangelium nach Paulus 0, nichts zu tun. Und wenn die Menschen gezwungen werden, mit dem Preis ihres Lebens das Mahl des Tieres anzunehmen, da werden Menschen auf Erden sein, die sich weigern, sich diesem Götzendienst zu unterwerfen. Der Teufel hätte alles recht zu sagen, ja, deine Leute sind ja schon längst weg. Die hätte ich mal jetzt gerne gesehen in dieser Situation, wo es darum geht, das Mahl des Tieres anzunehmen oder zu sterben. Die hätte ich ja gerne mal gesehen, was die dann machen. Gott sagt, bitteschön, da sind meine Leute. Und sie lieben mich so sehr, dass sie mehr mich lieben als ihr eigenes Leben. Sie werden sich nicht vor Satan und seinem Repräsentanten, dem Tier, beugen. Und das ist ein Mythos von Amerika, dass wenn der Antichrist hier seine Herrschaft beginnt, dass es hier keine Gläubigen geben wird. Das ist ein Mythos. Die Leute glauben, ja, bevor alles ernst wird, bevor den 7 Jahren, dann werden wir entrückt. Der Heilige Geist geht sogar mit. Ich frage mich, wenn der Heilige Geist von der Erde genommen wird, wie werden dann diese riesigen Massen von Menschen in den 7 Jahren gläubig werden? Wie wird Israel den Messias erkennen, wenn hier kein Heiliger Geist mehr ist auf der Erde? Wie soll denn das funktionieren? Das ist doch völlig absurd. Aber wir haben gewählt, das zu glauben, weil uns das beruhigt. Aber eine Beruhigungspille, die nachher doch nicht hilft, ist besser schon abzusetzen. Die Beruhigung kommt nicht aus dem, aus der Errettung aus der Not, sondern aus der Errettung in der Not. Wenn du durchs Feuer gehst, die Flammen werden dich nicht versengen. Wenn du durchs Wasser gehst, die Wasser werden dich nicht ersäufen. Wir werden da durchgehen und werden beweisen, dass ein Gott im Himmel größer und wichtiger ist als irgendein Vorteil und Vorzug auf dieser Erde. Und diese Art des Lebens wird vielen Menschen die Augen auftun, dass Gott im Himmel ist und dass Erlösung auch mit einschließt, die Erlösung aus der Angst vor dem Tod. Christus hat durch seinen Tod, Hebräer 2,14, durch seinen Tod, dem Tod die Macht genommen. Und die erlöst, die unter der Furcht des Todes in Knechtschaft waren. Der Tod verliert seinen Schrecken. Wie es am Anfang war, wird es am Ende sein. Die Gläubigen haben Christus so geliebt, dass sie bereit waren, in die Arenen zu gehen, von den wilden Tieren zerrissen zu werden, durch die furchtbarsten Marter zu gehen, die nur perverse Hirne sich ausdenken konnten. Und in dem haben sie triumphiert. Und haben ein solches Zeugnis abgelegt dafür, dass der Himmel real ist. Und es gibt sogar Geschichten, wo Christen umgebracht wurden in der Arena. Das war damals der Samstagabend-Krimi. Ja, gab ja kein Fernsehen. So, dann ging man in die Arena. Lass uns wieder ein bisschen Blut sehen. Ja, wir sehen mal wieder, wie Christen geschlachtet und hingemetzelt werden. Und die Leute sind aus Spaß dahin gegangen. Und haben gesehen, wie Christen sterben. Und da gibt es Geschichten, die sagen, Menschen aus den Rängen sind aufgestanden und sind runtergegangen und haben gesagt, an diesen Gott glaube ich jetzt auch. Ich habe gesehen, wie die sterben. Und ich weiß, dieser Himmel, dieser Gott ist real. Das ist in England passiert. Im 16. Jahrhundert. Als viele Männer Gottes ihr Leben gelassen haben, als die blutige Maria England wieder unter das Joch des Papsttums bringen wollte. Und sie hat die reifsten und besten Bischöfe des Landes auf den Scheiterhaufen gebracht. Und weißt du, warum die gestorben sind? Weil die sich geweigert haben, in den Verhören zuzustimmen, dass bei der Eucharistie, dem katholischen Imitat vom Abendmahl, dass bei der Eucharistie dass der Wein sich tatsächlich in das Blut Christi verwandelt. Das war der entscheidende Punkt. Wenn sie gesagt hätten, doch, ja, kann ich sehen, hätte man sie am Leben gelassen. Heute so viele Leute sind nicht geschult im Denken des Wortes Gottes. Und wenn es darum geht, verliere ich mein Leben oder weigere ich mich, diese Lehre anzunehmen, ob das nun Blut wird oder nicht oder was, das ist doch egal. Hauptsache, ich überlebe. Gott ist doch gut. Gott will doch mein Leben. Ich habe doch noch einen Dienst. Ich habe doch noch etwas zu tun in diesem Leben. So würden viele denken heutzutage. Was ist das für ein wichtiger Punkt? Ob das nun symbolisch das Blut ist, ob es nun tatsächlich das Blut ist. Aber diese Männer waren Denker. Diese Männer kannten das Evangelium. Und sie haben verstanden, wenn der Wein tatsächlich das Blut wird, dann wird Christus jede Messe neu geopfert. Und wenn Christus neu geopfert wird in jeder Messe, und das ist das katholische Verständnis von Messe. Viele Katholiken wissen das nicht, aber wenn du das nachliest, ist es völlig eindeutig. Sogar der Priester, welche Anmaßung, der Priester opfert Christus. Was für eine Idiotie. Aber die Bibel sagt, er ist einmal gestorben für unsere Sünden. Und es gibt keine Wiederholung dieses Opfers. Es ist ein absolut einmaliges Opfer. Und wenn es immer wieder Opfer geben muss, dann ist das eine Beleidigung von Golgatha. Und diese Männer haben so eine Hochachtung gehabt vor Christus und seinem Opfertod, dass sie gesagt haben, lieber sterbe ich, als dass ich diese gotteslästerliche Lehre unterschreibe. Und dafür wurden sie verbrannt, reihenweise. Und da ist eine Geschichte in einem Buch. Kannst du dir sogar kostenlos im Internet runterladen. 5 Märtyrer heißt das. Und da gehen, an einem Tag wurden 2 Bischöfe verbrannt. Und sie gehen voran auf den Marktplatz, wo schon der Scheiterhaufen war. Und der Vordere dreht sich zum Hinteren um und sagt, nur Mut, Bruder, heute zünden wir ein Feuer an, das nie wieder ausgelöscht werden wird in diesem Land. Und mit Lobpreis und mit Gesang und mit Gebet sind diese Männer in den Flammen umgekommen. Und die Leute, die drumherum standen, haben durch die Art, wie diese Bischöfe gestorben sind, Offenbarung bekommen. Eine zweifache Offenbarung. Erstens eine Religion, die solche tapferen Männer auf den Scheiterhaufen schickt, kann niemals die wahre Religion sein. Die haben ja nichts gemacht, außer dass sie diesem Lehrpunkt nicht zustimmen wollten. Die haben doch nichts gemacht. Und die zweite Offenbarung: Wenn ihr Glaube ihnen Kraft gibt, so zu sterben, muss das der wahre Glaube sein. Und so wurde England bewahrt vor der Rekatholisierung. Auf diese Art und Weise. Da ist ein wesentlicher Unterschied. Wie England freigesetzt wurde geistlich vom Papsttum und wie das in Deutschland passiert ist. In Deutschland, Luther verbunden mit der staatlichen Macht. Die staatliche Macht hat ihn geschützt. Und an diesem Problem nagen wir noch heute. Aber in England, wo eindeutig ein anderes geistliches Klima ist, das kann jeder bestätigen, der schon mal in England war und den Vergleich hat zwischen England und Deutschland, wurde die Freiheit erkauft mit dem Blut von Märtyrern. Sie haben sich nur auf Gott verlassen. Und sie haben gezeigt, wer der wahre Gott ist. Sie haben gewusst, das ist nicht umsonst. Sie waren nicht in Selbstmitleid, oh, mein Leben, alles ist vorbei, was werden meine Kinder sein? Sondern sie haben gewusst, Gott wird jetzt verherrlicht. Wir tun Gott und unserem Land einen Dienst. Als Stephanus gesteinigt wurde, was sagt die Bibel? Der Himmel tat sich auf. Und er sah die Herrlichkeit und sein Gesicht strahlte wie ein Engel. Ich glaube, die dabei standen, inklusive Saulus, haben etwas gesehen, was sie nie wieder losgelassen hat. Wie dieser Mann in dem Steinhagel gestanden ist und den Himmel offen gesehen hat. Und Jesus, der eigentlich seit Himmelfahrt auf dem Thron sitzt, steht. Jesus steht. Weißt du, was ich glaube, wie er gestanden ist? So. Stephanus, kleinen Augenblick noch. Komm, du bist gleich bei mir. Halt durch, gleich bist du da. Und dann hörst du diese Worte. Geh ein in die Freude deines Herrn. Halleluja. Und darum leuchtete er wie ein Engel, weil der Himmel in dem Moment des Todes für ihn real war. Also sehen wir, die Beschäftigung mit dem Himmel, dieses Gebot, richtet euch aus auf das, was oben ist, sinnt über das, was oben ist, wo Christus ist, ist keine Spielerei für Leute, die sonst nichts zu tun haben, sondern es setzt Kräfte frei des Glaubens und der Hoffnung. Und die machen uns stark durch kleine und dann nach ein bisschen Training durch mittlere und nach noch weiterem Training durch schwere Herausforderungen und Glaubensprüfungen hindurchzugehen. Wir brauchen Offenbarung. Wir brauchen diese Sicht vom Himmel. Das ist nicht eine kleine Sache am Rande. Es wird einmal in naher Zukunft das Zentrum des Glaubens sein, die Hoffnung der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Unser Lohn im Himmel. Freut euch, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Also Freude kommt aus dem Anschauen von Belohnung. Da gibt es Belohnungen. Wir tun nichts für Gott. Wir bringen keine Opfer für Gott, ohne dass er uns belohnt. Belohnungen vom Himmel sind real. Und Gott im Himmel Gott möchte uns die Augen auftun und der Himmel soll eine lebendige Realität werden. Weil das die ersten Gläubigen hatten. Darum liest du in Apostelgeschichte Kapitel 5, als die Apostel geschlagen wurden. Voller Freude gingen sie weg vom Hohen Rat. Warum? Weil sie sagten, ein Glück, das ist zu Ende. Wir werden jetzt ganz weise sein und sehr geschickt verhalten, dass wir nie wieder da landen. Nein, voller Freude, dass sie gewürdigt waren, Schmach zu tragen, um seines Namens willen. Sie haben gewusst und Jesus hat in dem Moment ihnen das vermittelt. Wenn ich hier für mich steht, die meinen eigentlich mich, aber sie können mich nicht schlagen, weil ich jetzt nicht mehr da bin, weil ich im Himmel bin. Aber wenn sie euch schlagen, sie meinen mich. Und wenn ihr das tragt für mich, ich werde euch über die Maßen belohnen. Und das ist meinem Herzen sehr nah. Und das ist sehr, sehr kostbar für mich, dass ihr für mich hier an meiner Stelle steht. Und ich rechne euch das so hoch an. Und ich werde euch belohnen. Das ist, was in dem Herzen ablief. Und darum heißt es, sie gingen voller Freude weg, weil sie würdig waren, für den Namen Jesu Schmach zu tragen. Und wir sollen wegschauen von der Situation der Halbherzigkeit, der Lauheit, der Kompromisse, der Angepasstheit, der Leidensscheuheit und all dem Zeug, was wir heute haben und was wir um uns herum und in unserem Leben sehen. Und sagen, diese Art von Christsein, die ich heute Abend ein bisschen beschrieben habe, das ist das Original. Und das muss die Welt sehen. Und das wird Gott hervorbringen. Und ich sage, Gott, hier bin ich. Was immer notwendig ist, bau um in meinem Herzen. Lass mich die zukünftige Herrlichkeit sehen, damit ich klug werde und diesen mickrigen, schäbigen Palast und den Luxus dieser Welt verachte und dafür das wähle, was von dir kommt. Paulus, genau das gleiche Prinzip. Philipper 3, er zählt all die Vorzüge auf. Sein Status, seine Herkunft, seine Familie, sein Gelehrtenstatus, seine Anerkennung in der theologischen Welt und all das, was normalen Menschen so kostbar ist und wichtig ist, weil das Ehre und Geld bringt. Und er sagt, das alles achte ich für Dreck, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu willen. Warum kann er diese Dinge, die normalerweise so wichtig sind im Leben, für nichts achten? Weil er etwas so viel Größeres und Herrlicheres hat. Und er sagt, um das zu bekommen, muss ich diesen Plunder loswerden. Und dieser Plunder ist kein Gewinn, sondern das ist Dreck für mich. Andere Leute sagen, Paulus, wie kannst du das schaffen? Wo hast du die Kraft hergenommen, solche Schätze freiwillig loszulassen? Paulus sagt, wovon redest du? Ich habe keine Schätze losgelassen, ich habe Schätze ergriffen. Das ist doch Plunder, das ist doch Dreck. Ich bin froh, dass ich den Zeug los bin. Das habe ich mir nicht vom Herzen gerungen und mir irgendwie abgekniffen unter viel Schmerzen und einen Preis bezahlt. Das ist alles Dreck, das sind Lumpen. Das ist Unrat und ich bin froh, dass ich den Ballast los bin, weil ich dafür das Wahre bekommen habe. Und was ist das Wahre? Die alles überragende Größe der Erkenntnis Christi. Vielleicht bist du null inspiriert und null motiviert von der alles überragenden Größe der Erkenntnis Christi. Könnte ja sein. Aber immerhin könntest du sagen, das Wort ist das Wort. Oder wie Luther sagte, das Wort, sie müssen lassen stehen. Also Paulus sagt, die Erkenntnis des Herrn ist das Allergrößte und das Allerkostbarste. Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es noch nicht geschmeckt, aber ich glaube es. Ich wähle diesen Weg. Ich wähle. So können wir beginnen. Und so müssen wir beginnen. Zuerst hören wir, dann glauben wir, dann treffen wir eine Entscheidung und dann wirkt Gott etwas in uns. Das ist der Weg. Und wir strecken uns danach aus, in den kommenden Jahren, die wir noch Zeit haben. Zeig mir deine Herrlichkeit. Ich will dich sehen. Ich will den Himmel sehen. Ich will meine Belohnung sehen. Ich will Schätze im Himmel sammeln. Und wenn du das tust, fleißig, jede Woche, nach ein paar Monaten, oder vielleicht bist du ein schwieriger Fall, nach einem Jahr, es wird anfangen, etwas lebendig zu werden. Und etwas fängt an, in dir zu leben. Und du sagst, ja, das ist so. Da wartet etwas so auf mich. Das ist so überragend, herrlich und großartig. Und deine Prioritäten verändern sich. Und du sagst, ja, was bedeutet das, dass Leute meinen Namen schlecht machen? Was bedeutet das, dass Leute böse über mich reden? Was bedeutet das, dass Leute irgendwelche Lügengeschichten über mich erfinden, nur weil sie gegen meine Botschaft sind? Das ist doch alles nichts. Der Himmel weiß, dass ich die Wahrheit sage. Der Himmel wartet darauf, mich zu beschütten mit diesen herrlichen Segnungen. Noch ein paar Jahre und ich bin da. Und dann werden wir sehen, wer zuletzt lacht. Halleluja. Das ist das Leben, das vor uns ist und in das wir hineingehen müssen mit aller Entschiedenheit. Und die Jahre, die wir jetzt haben, sind aus einem Grund uns geschenkt. Es ist wie ein Aufschub. Jetzt bereite dich vor. Jetzt entwickle dieses Herz. Jetzt schau auf zum Himmel und sag, öffne mir die Augen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wir werden Zeugen werden seiner Herrlichkeit. Und inmitten des Durcheinanders und der Bedrohung und der irdischen Gerichte wird die Menschheit ein Christsein sehen, das sich sehen lassen kann. Ein Christsein wie am Anfang, voller Herrlichkeit, voller Reinheit, voller Wahrhaftigkeit, voller Mut, voller Klarheit, weil Gott in uns ein Werk getan hat. Halleluja. Komm, steh auf und gib eine Antwort und bete, was du jetzt zu beten hast. Und ich denke, wir haben was zu beten. Wir können sagen, Gott, hier bin ich. Das ist es. Das brauche ich. Das ist die Antwort. Dieses Leben. Komm, Heiliger Geist, komm. Und ich werde mich demütigen und ich werde Fleißschritte tun und ich werde jeden Tag vor dir sein und sagen, komm, öffne mir die Augen, lass mich sehen, lass mich die Herrlichkeit sehen, lass mich den Himmel sehen. Oh Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Vorrecht, in dieser Zeit Zeugen Jesu sein zu dürfen. Und wir danken dir, dass du gemäß der Herausforderung und der Bedrohung und der Einschüchterung, die da vorbereitet wird, um uns mundtot zu machen, du eine Antwort in uns vorbereitest. Und die Menschen werden den Triumph des Himmels über die Erde sehen. Die Menschen werden den Triumph des Glaubens über Schmerzen und Angst sehen. Die Menschen werden den Triumph der Auferstehung Christi über die Bedrohung des Todes sehen. Und da wird eine Schar sein, die aufschauen, ihre Häupter erheben und wissen, die Erlösung ist nahe. Der Himmel ist nahe. Och Herr, du musst ein großes Werk tun, aber du wirst es tun. Du musst uns losschneiden von diesem irdisch gesinnt sein, von diesem verhaftet sein an das Irdische, an Geld, an materielle Sicherheiten, an Ehre und Ansehen und all diesem Zeug. Deine Zeugen haben ohne das gelebt und wir wollen ohne das leben. So sagen wir dir, tu ein Werk und schneide uns los. Öffne uns den Himmel, überwältige uns mit dieser Perspektive der Belohnungen, die da auf uns warten. Und dass wir sagen, was immer da kommt, wo immer wir durchgehen müssen, das ist nicht wert, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Und du hast solche Menschen in diesem Land, in Deutschland und in Russland, in Kirgisistan, du hast solche Menschen überall. Das sind die, die sagen, lieber leide ich, lieber habe ich Nachteile, lieber werde ich ausgegrenzt, als dass ich Christus verrate. Heute im kleinen, morgen im größeren Rahmen und übermorgen im noch größeren Rahmen. Ich stehe für meinen Gott. Ich habe gewählt, mein Herz gehört dem Himmel und der Himmel gehört mir. Und mein Glaube, den Gott selbst in mir wirkt, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und du bringst einen Glauben, eine Gewissheit in uns zur Geburt, die nicht von dieser Welt ist und deswegen auch von dieser Welt nicht eingeengt, eingepfercht oder erstickt oder erdrückt werden kann. Sondern das, was in uns lebt, kommt schon aus der Ewigkeit. Und es führt uns geradewegs zurück in unsere Heimat, in die Ewigkeit. Und wir beten dich an, dass du in früheren Gläubigen solch eine Herrlichkeit geoffenbart hast, die die Welt und die Einschüchterung der Welt überwunden hat. Und du wirst es noch einmal tun. Du wirst es noch einmal tun. Und wie schaust du jetzt auf uns? Mit wie viel Aufmerksamkeit und brennendem Verlangen, dass wir alle sagen, Herr, ja, das ist der wahre Glaube. Das ist die wahre Treue. Das ist die wahre Hingabe, die du in uns wirken musst, die nichts mit unseren moralischen Stärken zu tun hat, mit Willenskraft, sondern die ein Wunder ist. Herr, hier bin ich. Dazu gebe ich mich dir. Und wenn dich das Wort überzeugt hat und wenn du glaubst, dass das der Wille Gottes ist und wenn du glaubst, dass Gott das für dich hat, dann sag das doch ihm. Und sag, Herr, ich melde mich freiwillig. Ich lege alles nieder. Ich will, dass du das in mir hervorbringst. Und ich will mehr auf deine Treue schauen, als auf meine Defizite und meine Unzulänglichkeiten. Und ich glaube, dass du dieses Werk vollendest, um mich zu einer ganzen Hingabe, zu einem brennenden Herzen führen wirst, das keine Kompromisse macht, nicht aus zusammengebissenen Zähnen, sondern aus Liebe zu dir. So danken wir dir für deine Treue, für dein Versprechen, uns beizustehen, bei uns zu sein, bis an das Ende der Welt, alle Tage. Oh, wir gehören dir und wir wollen dir ganz gehören. Wunderbarer Gott, hier ist unser Herz. Tu du dein Werk. Hab du freie Fahrt in unseren Herzen. Baue um, präge um, überführe, korrigiere, ziehe, entwurzle, pflanze, bau, was du zu bauen hast. Eine Festung, eine Exklave des Himmels in unserem Herzen, eine Festung der Wahrheit, der Geradheit, der Ehrlichkeit, das Brautherz. Wirke es in uns, oh Gott. Wir wollen dich mehr lieben. Wir wollen dich mehr ehren. Wir wollen ganz nah bei dir sein. Wollen deine Herrlichkeit sehen. Danke, danke, danke. Danke für das Wort heute Abend. Danke, dass du selbst es in unserem Herzen bestätigst. Danke, dass du uns Zeugnis gibst. Das ist das wahre Evangelium. Das ist Glaube an dich. Wir preisen dich. wir sind dein. Halleluja. Halleluja. Wunderbar, Gott. Halleluja. Lass uns ihn anbeten mit ganzem Herzen. Vor ihm sein. So Sehnsucht, der klein sie auch sein mag, ausdrücken. Halleluja. Jesus. 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 Kanarande. Ketantras datagraya. Jaltista, Paprawadanko, Kala Sekra. Malande, bro. Penande, Barada. Hallelujah. Ich bete auch, dass du unseren Geschmack veränderst, dass wir Wohlgefallen an deiner Atmosphäre haben, an der Reinheit, der Klarheit und der Frische des Himmels, dass Reinheit uns wohlgefällt, Klarheit uns anzieht. Ändere unseren Geschmack. Wir sind so verseucht von dem mittelmäßigen, verwaschenen, halbherzigen dieser Welt. Ändere unseren Geschmack, dass wir deine Gegenwart lieben und schätzen und begehren. Ändere unseren Geschmack, dass wir die Luft des Himmels nicht nur ertragen, sondern genießen und als unser Zuhause empfinden. Halleluja. Halleluja. Halleluja.